Herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe von Makrofokus, der wöchentlichen Marktanalyse, der eigens von der US-amerikanischen Notenbank berechnete und auf deren Website veröffentlichte Rezessionsindikator. Der steht derzeit so hoch wie seit den 1980er Jahren nicht. Und die Notenbank in den USA bestätigt in dieser Woche ihre Haltung. Die Geldpolitik soll gelockert werden. Und die Märkte feiern es. Und sie feiern es zu Recht. Eine Börsenwoche, die an Optimismus kaum zu überbieten ist. Nehmt zum Beispiel mal den VIX. Also der VIX ist ein Indikator, der den Optionsmarkt auswertet und misst, wie stark sich Anleger gegen Volatilität schützen, also absichern, hedgen. Und dieser VIX durchbricht wichtige technische Haltelinien nach unten und sitzt gerade generell so tief wie in der Vor-Corona-Zeit zuletzt. Anleger, heißt das, sind gerade so entspannt und so unbesorgt wie seit Jahren nicht. Ein weiterer Beweis dafür sind die sogenannten Financial Conditions, also die Finanzkonditionen in den USA. Und die sind gerade so locker wie seit Jahren nicht. Müsst ihr euch mal vorstellen, inmitten von noch hohen Leitzinsen, inmitten von QT, also einer Straffung der Geldpolitik, einer Schrumpfung der Bilanz. Und trotzdem sind die Finanzkonditionen so locker wie seit Jahren nicht. Was heißt das aber genau? Wir sehen auf diesem Chart die Spreizung, also auf Englisch den sogenannten Spread, zwischen High Yield, also Hochrisiko, und Low Yield, also Niedrigrisikoanleihen. Das heißt auf gut Deutsch, wenn der Spread gerade so niedrig ist wie derzeit, sagt uns das, die Menschen da draußen sind derzeit bereit für viel mehr Risiko, eine nur geringfügig höhere Rendite zu akzeptieren. Weil was soll schon schiefgehen? Ja? Ich nehme viel mehr Risiko in Kauf, kriege dafür ein kleines bisschen mehr Geld, aber das passt schon, denn ja, die Menschen sind optimistisch und sind unbesorgt. Und dann kam dazu in dieser Woche die US-Notenbank mit einer neuen Zinsentscheidung. Und der Zins bleibt stabil. Aber, und das hat viele überrascht, die Notenbank erwarte weiterhin 3 Zinssenkungen in diesem Jahr. Und zusätzlich werde man sehr bald, also quasi jetzt, morgen, über das Zurückfahren des QT sprechen. Nochmal ganz kurzer Ausflug. QT, was heißt das? Die derzeitige Form von QT, also der quantitativen Straffung, das Gegenteil von QE, ist ein sogenanntes Runoff von Anleihen. Das heißt, die Zentralbank hält in ihrer Bilanz eine Staatsanleihe, hat sie gekauft. Und wenn diese Staatsanleihe jetzt fällig wird und der Staat, der amerikanische Staat, den Nennwert der Anleihe an die Zentralbank zurückzahlt, dann wird dieses Geld, diese Rückzahlung, nicht neu investiert in neue Anleihen, sondern das Geld wird per Knopfdruck gelöscht. Ja? Geldvernichtung quasi. Das Gegenteil von QE. Und wichtig ist vor allem die Psychologie an dieser Geschichte, denn allein die Hoffnung auf QE oder im Gegenteil die Angst vor QT, die beeinflusst das Verhalten der Marktteilnehmer. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Und zwar noch bevor sich die realwirtschaftlichen Effekte von QE oder von QT materialisieren. Und genau das sehen wir jetzt gerade. Einerseits haben wir sehr hohe Leitzinsen und wir sind mitten in QT, das heißt die Bilanz schrumpft. Und trotzdem sind wir in den Märkten am Allzeithoch. Krypto, jeder Shitcoin, NFTs, alles zieht massiv nach oben, weil die Notenbank sagt, wir werden das QT zurückfahren, die Zinsen werden fallen. Und das ist ein großes Rätsel, dass die Notenbank das so macht. Denn einerseits sagen sie nämlich genau das, wir werden lockern in diesem Jahr und zwar ziemlich bald. Und andererseits sagen sie, die US-Wirtschaft ist extrem stark. Der Arbeitsmarkt brummt. Solides Wachstum in Sicht. Und das passt nicht zusammen. Weil Notenbanken historisch immer dann lockern, wenn irgendwo tiefschwarze Wolken aufziehen. Die Schweizer sind da zum Beispiel in dieser Woche deutlich offener. Die Schweizer senken gerade überraschend den Leitzins, eröffnen sozusagen die Leitzinssenkungsphase, Saison der Welt und begründen das vor allen Dingen so, und das fand ich dann doch überraschend ehrlich im Vergleich zu den Amerikanern. Sie sagen, Zitat, in den kommenden Quartalen dürfte das Wachstum verhalten bleiben. Dämpfend wirken die schwache Nachfrage aus dem Ausland. In diesem Umfeld dürfte die Arbeitslosigkeit ihren graduellen Anstieg fortsetzen und die Auslastung der Produktionskapazitäten dürfte sich weiter etwas zurückbilden. Wie für das Ausland unterliegt auch unsere Prognose für die Schweiz bedeutender Unsicherheit. Hauptrisiko ist eine schwächere konjunkturelle Entwicklung im Ausland. Also die Schweiz schiebt den schwarzen Peter dem Ausland zu und ja, wichtigster Handelspartner der Schweiz ist übrigens die USA, gefolgt ziemlich dicht von Deutschland. Und ganz sicher spielt Deutschland da auch eine große Rolle in dieser Analyse der Schweiz. Aber ohne, dass sie hier Namen nennen in diesem Bericht, glaube ich schon, dass die Schweizer Zentralbank auch relativ skeptisch ist, was die Wachstumsraten in den USA angeht. Aber Schwäche und Unsicherheit, das ist jetzt überhaupt nicht die Geschichte der US-Notenbank, so wie die Schweiz es macht, sondern die US-Notenbank sagt, wir wollen die Geldpolitik lockern, ja, aber nicht, weil irgendwo schwarze Wolken aufziehen, sondern weil alles perfekt nach Plan läuft. Und das ist ein riesiger Unterschied in der Sichtweise und in der Kommunikation. Die US-Notenbank will Märkte auf Allzeithochs. Sie will lockeres Geld, sie will lockere Finanzbedingungen und genau das bekommen sie jetzt. Zu Tesla will ich zuerst folgenden Clip zeigen, in dem Ex-VW-Chef Herbert Diess bei Markus Lanz saß und über Tesla Folgendes sagte.
Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich fragte ihn irgendwann mal, wie weit ist Tesla eigentlich vorne? Es war vor ein paar Jahren. Und dann sagten Sie damals, wir können dieses Ding zerlegen bis zur letzten Schraube und dann stehen wir irgendwann vor dem Prozessor. Und dann verstehen wir nichts mehr.
Ja, das habe ich so sicher nicht
gesagt. So ähnlich habe ich es gesagt. Und ich fragte, wie viel Vorsprung haben die? Und sagten sie ungefähr 5 Jahre. Dann habe ich sie 2 Jahre später, habe ich sie das Gleiche nochmal gefragt. Ja. Und in der Annahme, es ist jetzt besser geworden. Ja. Weil sie waren damals schon mit E-Mobilität unterwegs. Ja. Und dann sagten sie, na jetzt sind es eher 7 bis 8 Jahre.
Ja, aber gut.
Wo sind wir jetzt?
Naja, dritte Frage. Aber jetzt muss man auch mal nochmal relativieren. Der Tesla fällt zurück. Tesla fällt zurück, bringt aus meiner Sicht zu wenig Produktinnovation und muss jetzt sehr stark über den Preis verkaufen weltweit, um die Marktanteile zu halten. Muss sich sicherlich auch in China anstrengen, um seine Marktanteile zu halten. Er hat an Dynamik verloren. Ja, und die Deutschen holen auf. Man kennt ja einiges, was so in den nächsten Batteriegenerationen kommt, an Reichweitendimension, auch an Softwarefähigkeiten. Also ich bin da noch überhaupt nicht pessimistisch für die Deutschen. Schauen Sie mal an, wie viel Elektroautos aus China hier zugelassen werden, ist verschwindend. Ja, was wurde über NIO gesprochen hier? Ja, den Verkauf praktisch eingestellt.
So haben wir über Tesla auch gesprochen. Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Ich nicht. Ne?
Nein, Sie nicht. Sie waren immer klar, was das bedeutet.
Man muss auf die Substanz gucken, die da kommt. Und da wäre ich jetzt erstmal, man muss die Chinesen sehr ernst nehmen. Sie sind zweimal so schnell wie wir und haben diesen großen Vorteil, dass sie einen Heimatmarkt geschaffen haben, aus dem man raus exportieren kann. Was uns nicht gelang. Eine gute Politik wäre gewesen, Deutschland zu einem Heimatmarkt für Elektrofahrzeuge zu machen und aus dieser Stärke raus zu exportieren. Ist nicht gelungen, deswegen müssen die Deutschen jetzt in China im dortigen Heimatmarkt reüssieren, um da wieder wettbewerbsfähig zu werden. Aber das kann schon noch gelingen.
Tesla befindet sich gerade in einer sehr spannenden Situation. Zwei Kräfte wirken gegeneinander. Tesla kämpft einerseits mit fallender Nachfrage, fallenden Gewinnmargen. Die Lagerbestände fürs Model Y sind himmelhoch. Das sehen wir hier auf diesem Chart. Und erstmals sehen wir, dass Tesla breitflächig Werbung schaltet. Sie haben ihren Facebook-Account, also ihre Facebook-Seite, nach Jahren reaktiviert und schalten Werbung auf Facebook zum allerersten Mal. Werbung auf Instagram, Werbung auf Google, überall. Und dazu kommen dann kleine fiese Tricks, wie mit ja so angetäuschten Preissteigerungen. Ja, so in der nächsten Woche wird das Model Y 1000 Euro teurer und so weiter. Versucht man jetzt die Nachfrage zu stimulieren. In China wurde die Produktion jetzt sogar zurückgefahren. Ein erstes Zeichen, dass Tesla die Gewinnmargen über die Volumina priorisiert. Eine strategische Entscheidung, die ich auf jeden Fall sehr begrüße, weil die Preisspirale abwärts, die hilft niemandem, vor allen Dingen, wenn es gerade mal dazu führt, dass Tesla die Produktion gleich behält und nicht weiter steigern kann. An der Front sieht es also weiterhin schwierig aus. Wir werden sehen, inwieweit die Werbung, die ja jetzt offenbar großflächiger geschaltet wird, unmittelbar wirkt, die Preisabwärtsspirale zu verlangsamen. Was aber plötzlich wieder auf dem Radar auftaucht, ist Full Self-Driving, autonomes Fahren, Robotaxis. Wenn man sich die Entwicklung des Tesla FSD Full Self-Driving in den letzten Jahren angeschaut hat, dann war mein Eindruck, es war so eine Entwicklung wie, ja, mit jeder Version wird es ein bisschen besser, ein linearer Anstieg. Ja, dann gab es irgendwie Probleme mit den Stoppschildern, die wurden teilweise überfahren und dann hat man gesagt, oh, die Version ist aber wieder ein bisschen schlechter und in der nächsten Version wurde es gefixt und etwas anderes war wieder ein bisschen besser. Aber insgesamt hatte man den Eindruck eines linearen Anstiegs und wenn man das extrapoliert hat, konnte man sagen, ja, wahrscheinlich 2026, 27, 28 werden wir so weit sein, dass Tesla sich wagen könnte, in die ersten Märkte mit Taxidiensten hineinzugehen. Nun sind wir bei Version 12 und wir sehen plötzlich ein exponentielles Wachstum der Fähigkeiten dieser Software. Man sieht, und das sieht man besonders gut auf Twitter, da kann man sich gut vernetzen mit Amerikanern, die also FSD 12 testen. Und es fällt auf, dass die vielen Skeptiker, und ich schaue mir am liebsten die Skeptiker an, weil von den Tesla über Kultbullen erwarte ich mir nicht so viel wertvolle Einsichten. Aber die Skeptiker, also die Leute, die die alten Versionen gefahren sind und kritisch waren und meinten, ja, also ganz ehrlich, sobald meine Frau oder mein Hund im Tesla mitfahren, auf dem Beifahrersitz, dann schalte ich das lieber ab, weil es ist unangenehm im Alltag. Diese Skeptiker kippen gerade reihenweise um und sagen, was Version 12 da abliefert, ist unglaublich gut. Also so gut, dass es jetzt sogar die Verschwörungstheorien gibt, dass alle V12-Tester in Wahrheit durch Tesla-Mitarbeiter ferngesteuert werden. Also das wäre nicht nur Anlagebetrug in Milliardenhöhe und es bräuchte nur ein einziges kleines Leck, um das Management dafür einzubuchten. Also das wäre auch aus technischer Sicht absurd, eine höchst komplexe Operation mit Tausenden von Beteiligten. Deswegen gehen wir mal ganz stark davon aus, dass das, was wir hier sehen, tatsächlich real ist. Aber was wir mit Version 12 sehen, ist, dass wir plötzlich eine exponentielle Entwicklung der Fähigkeiten dieser Software beobachten können. Was das mit mir macht, ist, vor 3 Monaten hätte ich gesagt, FSD ist für Tesla das wichtigste Thema überhaupt. Aber wird es für die Aktie im Jahr 2024 eine Rolle spielen? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Jetzt denke ich, und vor allen Dingen, weil Cathie Wood überall rum erzählt, dass Tesla sich angeblich in mehreren Städten in den USA darauf vorbereitet, einen Taxidienst zu starten, denke ich, muss ich meine Haltung vielleicht überdenken. Also es ist natürlich absolut zweifelhaft, dass ein solcher Taxidienst, selbst wenn er in diesem Jahr kommt, nennenswert zu Umsatz und schon gar nicht zum Gewinn von Tesla beitragen wird, keine Frage. Aber hat der Taxidienst die Kraft, die Wahrnehmung der Tesla-Aktie von einem überbewerteten Autobauer mit schrumpfendem Absatz zu einem KI-Unternehmen zu verschieben, jedenfalls teilweise? Ich weiß nicht, Ob der Markt das tun wird, aber ich halte das zunehmend für wahrscheinlich, wenn ich diese Technologiedemonstration von FSD 12 sehe. Vergesst nicht zu abonnieren, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Daumen hoch beim Rausgehen. Vielen Dank an alle Zuschauer, die das regelmäßig tun. Bis zur nächsten Episode. Ciao.